Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Eins, zwei, eins, zwei. Danke.
Ich bin noch nicht zu nah am Mikro dran. Ne? Dann ist das viel besser, dann sonst gibt es so Knackser.
Ja. Eins, zwei, eins. Eins, zwei. Ja, so ist besser. Ja. So. So, ich muss ein bisschen. Wann sollen wir loslegen? Ja. Ja. Du sagst einfach, wenn du fertig bist, ja?
Ja, wir können.
Können, ja? Okay. Ja, guten Tag. Mein Name ist Ad-Oliver Simon, bin vom Simon Verlag. Und wir stellen heute ein Stück für Klarinette Solo vor. Wobei das Erste, was ich sagen möchte, ist, das ist eigentlich kein Stück im klassischen Sinne, sondern es sind mehrere Teile, die man auch unter Umständen in verschiedenen Variationen aufführen kann, nach genauen Regeln. Wie schon der Titel sagt, der Titel ist eigentlich ist ein wissenschaftlicher Begriff von einem Buch, wo man hinten zum Beispiel habe ich diesen Begriff gelesen, als ich einen Band von Nietzsche in den Händen hatte, wo am Ende verschiedene Blätter, sagen wir mal so, ja, zusammengefasst wurden, die einfach dann so lose am Ende des Buches abgedruckt wurden. Das heißt, der Gedanke ist auch, dass diese niedergeschriebenen Sachen keine festgefügten, also dass diese Niedergeschrift, diese Notate auch etwas einen offenen Charakter haben. Das steckt eigentlich hinter dieser Idee. Deshalb habe ich diesen Titel Miszellen in einem und einem noch einem Stück benutzt, um das zu unterstreichen. Also das heißt, ich spreche hier von einer unvollendeten Ästhetik, auch ich sage nicht offene Form, weil es ist auch wieder ein gefährlicher Begriff, der oft für andere Stücke von Pierre Boulez oder anderen Komponisten oder John Cage verwandt wurde. Es ist keine offene, weil es hat schon eine gewisse Konsequenz, aber es ist nicht so, was wir kennen, wir haben dann das Stück hier von Beethoven und wir studieren das dann und dann wissen wir alle genau, wie das geht. Also so um das eben diese Freiheit und diese bisschen diese, ja, wie sag ich mal so, Überraschung, das Moment der Überraschung in der Musik am Kochen zu halten, ja. Also dieses Feuer, dass etwas passiert, was wir eben nicht genau kennen. Also das ist also der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass was sich mit dem ersten Punkt ganz gut verbindet, ist, dass in diesem Stück Klänge und also vom Instrument, alles wird vom Instrument gedacht in dieser Version, Klänge und Laute kommen, die wir üblicherweise in der traditionellen Ästhetik nicht als musikalische Klänge bezeichnen würden. Einige dieser Klänge wollen wir Ihnen jetzt hier einfach mal ganz in Ruhe vorführen, dass Sie also in eine Klangwelt eintauchen, die Ihnen vielleicht noch nicht so vertraut ist. Ja? Ich habe nicht einfach diese Klänge so, ich sag mal, wie ein Gag benutzt, ja? wie ein Luftballon, der geht hoch und dann platzt er, sondern ich habe auch versucht, mit diesen Klängen zu komponieren. Ja? Also das heißt, habe also diese Klänge genauso ernst genommen, wie als wenn ich jetzt die Töne auf dem Klavier ernst nehme und mit diesen Tönen etwas Sinnvolles versuche zu komponieren, also zusammenzustellen, heißt das ja das Wort. Ja? Und von diesen Sachen möchte ich jetzt auch mal einfach mal ein paar Sachen vorführen. Wir haben zum Beispiel das Phänomen, dass ein Stück nur mit Rauschen, mit Klarinettenrauschen, ja, arbeitet. Jetzt sagen Sie Rauschen, ja, zum Beispiel der Wind rauscht, ja, das ist ja was völlig Banales. Und ich sage immer, der Komponist fängt immer da an, wo andere aufhören zu denken. Da fange ich gerade an. Das heißt, dieses Rauschen in sehr verschiedenen Facetten. Also helles Rauschen, dunkles Rauschen, unterbrochenes, ja, rhythmisches Rauschen beispielsweise. Das ist diese Skala der Möglichkeiten, die man da hat. Ja. Und Georg Wettin, das ist ein hervorragender Musiker aus Dresden, der auch in verschiedenen Ensembles dort auftritt, wird Ihnen das jetzt mal an einem Beispiel demonstrieren.
Also ich hoffe, dass man das hört, ne?
Ja, es ist ein Experiment, weil wir wissen nicht, was genau kommt jetzt rüber. Es ist halt keine normale, es ist halt eine ganz besondere akustische Situation hier, ja? Also möchten wir Sie bitten, Sie können sich auch melden, wenn Sie sagen, wir haben gar nichts gehört, ja? Das ist alles völlig okay, ja? Das ist schon das ganze Stück. Also das Stück, dieses Zählen besteht, das war ein relativ kurzes Stück. Die Länge ist absolut unterschiedlich, also reicht von 2-3 Sekunden bis hin zu 2 Minuten. Also tendenziell beginnen das war das Stück Nummer 14, beginnen die Stücke sehr kurz und werden dann immer länger. Das ist also eine ähnliche Form haben Sie zum Beispiel im Koran auch, ja, dass die erste Sure ganz kurz ist und die letzte Sure über mehrere Seiten sich erstreckt. Ja, Sie haben also gehört, dass es sich manchmal mit der Sprache auch vermischt, aber nicht immer. Also es ist auch nicht mein Anspruch, jetzt eine reine Sprachkomposition zu schreiben, ja, sondern das ist schon angedacht, dass alles Musik ist, ja. Eine nächste Sache ist, Sie haben auch kurz gehört, da gab es auch mal so Klappenlaute. Das ist auch ein Teil des Stücks, also dass die Klappen laut werden und auch Musik machen. Ein etwas anderer Gedanke ist, dass man zwar Töne spielt, also dass der Musiker Töne hervorbringen muss, aber diese Töne auf etwas andere Weise als auf traditionelle Art, indem zum Beispiel eine Klappe mit einem bestimmten Griff gedrückt wird. Das ist zum Beispiel der Zahnton, ja, dass er mit Zähnen sehr hohe Töne hervorbringt und die in seinem Mundstück mit dem, zum Teil mit dem Zahn, aber auch mit dem Ansatz, mit dem Luftdruck ist auch ein Element, diese Tonhöhe variieren kann und auch flexibel variieren kann. Das heißt, man kann sehr leicht Glissandi, ja, auch. Ja, du spielst mal einfach an, ja. Zum Beispiel, ja. Ist denn ein ganzes Stück mit?
Nein, das
ist nicht ein ganzes Stück. Okay, alles klar. Dann möchtest du einen jetzt mal ganz spielen?
Wie mache ich dann? Nur ein paar Multiphonics?
Multiphonics, genau. Ja, ein weiteres Klangelement, was etwas aus dem Rahmen fällt, sind die sogenannten Mehrklänge. Die entstehen dann, wenn der Georg auf der Klarinette einen bestimmten Griff bläst und zum Beispiel, also einen normalen Tongriff zum Beispiel, Ton D, und irgendwo in der Mitte ein Loch auslässt, zum Beispiel. Ja? Dann haben wir folgendes Phänomen, dann wird die eigentlich einheitliche Luftsäule in der Mitte geteilt und es entstehen ganze Akkorde von Tönen. Aber diese Akkorde sind auf keinen Fall zu vergleichen mit irgendwelchen Akkorden auf dem Klavier, sondern sie haben ganz andere Tonspektren, die mit der temperierten Skala überhaupt nicht übereinstimmen. Das heißt, sie haben ein relativ neues Feld von Klängen, was sich sehr von den traditionellen Klängen unterscheidet. In einem Stück habe ich verschiedene Übergänge zwischen verschiedenen dieser Art von Klängen komponiert, die eigentlich noch, ja, also die hören sich das Stück einfach mal an. Ja. Und diese Klänge können auch, das ist das Letzte, was ich dazu sage, die können, haben sehr verschiedene Charaktere. Also die können sehr scharf, sehr aggressiv sein, sie können aber auch sehr harmonisch, wie gesagt, nicht temperiert, aber sehr harmonisch schön, in sich geschlossen und auch sehr, sehr leise auch sein. Ja? Also das ist eine sehr breite Palette, die man damit erzeugen kann. Ja? Das war das Stück Nummer, das war das Fragment Nummer 2 und dieser Klang, der spielt jetzt nochmal, diesen Klang. Ja, es ist ein sehr schöner Terzklang irgendwie, ja. Der sehr gut, der in sich steht. Ja. Es gibt also Klarinetten, andere Klänge, die sind sehr brüchiger, die verschwinden sofort, ja, und halten sich nicht. Ja. Vielleicht spielst du mal so einen. Ja, ja. Zum Beispiel, ja. Ja. Ja.
Und dann die Zweiklänge?
Die Zweiklänge, ja. Zweiklänge. Ja. Ja, was etwas einfacher ist, denn Zweiklänge kann man auch, sind mit der Obertonreihe auch manchmal relativ, also indem der Klarinettist einen Ton überbläst, ja, zu produzieren. Ja, soweit das. Kurz zu dieser Demonstration, die wir hier machen. Wir sind vom Simon Verlag, geben also Noten von zeitgenössischen, heute lebenden Komponisten raus. Und das ist hier ein eigentlich ein Unikum, weil 90% oder ich würde sogar sagen 98% der Noten, die Sie an diesen Ständen hier sehen, von verschiedenen Verlagen heraus, ich will jetzt gar nicht einzelne Namen nennen, sind alles Noten von Komponisten, die bereits tot sind, die schon lange nicht mehr leben. Und diese Situation haben Sie auch, wenn Sie das Konzertleben sich näher anschauen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Tageszeitung aufschlagen, was ist also jetzt die nächste Woche in Leipzig los zum Beispiel oder in Dresden oder Berlin. Und wenn Sie das rein statistisch zusammenzählen, werden Sie vielleicht 2, 3 Komponisten finden, die heute überhaupt noch leben und deren Stücke aufgeführt werden. Ich spreche noch gar nicht von Uraufführungen, also das sind Uraufführungen, sind Stücke, die zum ersten Mal gespielt werden. Und das ist eine Situation, eine sehr absurde Situation, die hat es eigentlich vor 100 Jahren oder selbst vor 50 Jahren in dieser krassen Form noch gar nicht gegeben. Und deshalb hat es auch durchaus einen politischen Charakter, wenn wir jetzt hier stehen. Und diese Tendenz, die ich Ihnen beschrieben habe, die wird in den nächsten Jahren weitergehen. Und es wird immer mehr der Druck erzeugt, die Musik in ein perfektes Museum zu verwandeln, was keine neuen Impulse mehr braucht. Und wir werden jetzt noch 2 Stücke oder vielleicht spielst du noch mal so ein paar. Ja, ich mache jetzt weiter. Wir machen ein weiteres ja, ein weiteres Klangelement, was also auch noch ungewohnt ist, ist, ich hatte ja bereits angedeutet, dass zum Beispiel Mehrklänge auf dem Klavier nicht darstellbar sind, weil sie eben Töne enthalten, die zum Beispiel in der Mitte zwischen C und Cis sich irgendwo befinden, ja, oder auch nur ein bisschen höher als C oder etwas höher als D. Also es gibt auf elektronischen Klavieren eher die Möglichkeit, diese Töne genau wiederzugeben, indem man zum Beispiel, es gibt manche Instrumente, die haben so, wenn zum Beispiel, die haben so einen Tuner und da kann man das eher noch nachvollziehen. Und das sind die sogenannten Mikrotöne. Also die den Halbton werden Sie vielleicht in der Schule noch kennengelernt haben, den Ganz- und den Halbton. Also der Abstand zwischen C und D zum Beispiel ist ein Ganzton. Oder zwischen F und Fis, ein Fis-Vorzeichen, das ist dann ein Halbton. Ja. Das kann man, das hören die meisten noch. Aber schon der Viertelton ist eigentlich in Mitteleuropa eigentlich gar nicht mehr geläufig, ist vielleicht noch Menschen aus dem arabischen Raum können diesen Ton auch singen oder zum Beispiel, ja. Da ist das eher noch gebräuchlich und das geht also runter bis zum 16. Ton. Und dann gibt es irgendwann eine Hörgrenze, was man in der Physik in der Schule so als Schwebung, als das der Begriff der Schwebung. Das heißt, Sie haben zwei Töne, die fast gleich sind, ja. Also Sie haben zum Beispiel ein C oder ein, nehmen wir mal ein A auf 440 Hertz Höhe und dann haben Sie eine Frequenz, die ist auf 450 zum Beispiel, ja. Und da hören Sie gar nicht, fast gar nichts mehr, bis auf ein rhythmisches Internieren. Das heißt, der Ton wird unterbrochen, weil es irgendwo einen Punkt gibt, wo beide Schwingungen sich auslöschen. Und dann haben Sie irgendwann einen Bereich, wo Sie zwei Töne hören, ja. Also das ist relativ klar abgrenzbar. Und kannst du mal einen? Ja. Ja.
Das wäre ein ganz normaler Halbton und das wäre der Durchgang mit einem Viertelton und
ja.
Wäre dann als Mikrotöne Durchgang in dem Halbton.
Ja, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten auf einem Holzblasinstrument. Also sehr einfach sind diese Töne auf Streichinstrumenten zum Beispiel hervorzubringen, einfach durch die Streicher drücken ja irgendwo eine Saite und diese Saite kann natürlich unendlich irgendwo berührt werden. Und da ist es also relativ einfach herzustellen. Auf einem Holzblasinstrument ist es schwieriger. Da können Sie zum Beispiel eine Klappe halb nur zudrücken oder die Hälfte des Loches offen lassen zum Beispiel. Ja. Oder Sie können auch über... Ja, das wäre dann sowas, ja. Oder Sie können einen Griff durch andere zugedeckte Löcher, die weit unter diesem Ton liegen, dadurch können Sie den Ton etwas vertiefen, ja. Ja. Man nennt das sogenannte Klanggriffe, ja. So. Ja, vielleicht werden wir zum Abschluss noch mal
zwei kurze
atmosphärisch, ja, spielen um diese Atmosphäre von den Mistzellen, also die ich jetzt nicht mit SZ geschrieben habe, sondern nur mit S. Also werden Sie jetzt hören. Das sind die Nummern wie viel?
1 und 6,
ja. Und das ist alles in diesem Band hier zusammengefasst. Die können Sie an unserem Stand genau nochmal anschauen und auch natürlich bei unserem Verlag direkt bestellen. Diese einzelnen 16 Stücke.
15
Stücke, ja.
Thank you.
alles runter, ja?
Make me feel so young. You make me feel as spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play and hide and seek. I wanna go and bounce the moon, just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running around the meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel as spring has sprung. Bells to be rung, songs to be sung, and oh, and even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, today. So, you make me feel so young. Oh, and we name even old and gray. I'm gonna feel the way I do today, 'cause you make me feel so. You make me feel so. You make me feel so young. Dankeschön. 1, 2, 3. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich mache das Mikro weg. Ja. Also, der Ton macht die Musik, wollte ich sagen. Ob man singt, ob man spricht. Und ich sag mal, woran liegt es eigentlich, dass man jemanden gerne oder weniger gerne zuhört? Liegt es am Inhalt, am Ausdruck, an dem, wie die Stimme klingt, wie diejenige oder derjenige es sagt? Letztlich geht es sicherlich um vieles, was bei der Sprache eine Rolle spielt, genau wie beim Gesang. Und damit begrüße ich Sie aufs Allerherzlichste. Es geht mir darum, unser Buch vorzustellen, nämlich Shot Music hat sich getraut, ein Buch fertigzustellen, das ist gerade rausgekommen, wo es darum geht, wie klingt etwas, wenn man das spricht? Wie ist die Aussprache? Wie kann man die Aussprache verbessern? Das heißt, wenn Sie mit Menschen zusammen sind, eine Rede halten müssen, Verhandlungen führen, Verkaufsverhandlungen oder eine Ansage machen, auf der Bühne stehen oder einfach ja, mit anderen sprechen, dann geht es darum, dass die Stimme einerseits wirkt, zum anderen aber auch die Artikulation, das heißt, wie man was austritt und die Sprache benutzt. Jetzt ist mir aufgefallen, dass wir in der Schule damals so gut wie nie die Laute, die auf der Tafel standen, die Buchstaben, gelernt haben auszusprechen. Wir wussten zwar und haben auf der schwarzen Tafel bunte Buchstaben gesehen, erst Kreide, da stand dann Mama, Haus, Otto, Anna, Lilly und so weiter. Und wir haben das alles gelernt, wir wussten, wie Diktate funktionieren, sprich, also wir haben gelernt Grammatik, Rechtschreibung und mussten irgendwelche Dinge aufschreiben, aber das Sprechen kam nie vor in der Schule. Finde ich eigentlich schade, weil man braucht es ja später. Bis auf die Theatergruppen, die es später gab, gab es also keine wirklichen Ausdrucks- und Sprechtrainingsgeschichten in der Schule. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, also ich habe es nie erlebt. Haben Sie jemals in der Schule Sprechen oder Ausdruck gelernt? Auch nicht, ne? Und eben, ich war vor 3 Jahren im Urlaub in Brasilien, in Salvador da Bahia. Da gibt es ein Goethe-Institut und die haben eine Schule, eine Sprachschule für Kinder, die Deutsch lernen wollen in Brasilien. Und dann kam der Direktor auf mich zu und hat gesagt, können Sie nicht ein paar Tage länger da bleiben? Sie sind doch Sprecher von Beruf. Wie wäre es denn, wenn Sie unseren Lehrkräften, den Lehrern vor Ort hier in Brasilien, einfach mal ein paar Tage beibringen würden, wie man das, was als Deutsch gesprochen wird, richtig ausspricht? Und da habe ich gesagt, ich habe leider Urlaub, ich kann nicht die 3 Tage hier bleiben, wenn Sie mir so bezahlen, gerne, aber ich muss weiter. Ich werde ein Buch schreiben. Und daraus ist eben das geworden, was wir gemacht haben beim Schott Verlag. Einfach besser sprechen. Mit anderen Worten, da versuche ich auf eine unterhaltsame, lockere Art und Weise dem Leser, der Leserin beizubringen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.